Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Claudia Mönch über den Wechsel der Agrarförderperioden im gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Immer mehr Menschen sind beunruhigt wegen des Klimawandels. Einerseits haben wir Dürreperioden, wir haben Brände. Gerade jetzt haben wir es auch in Deutschland gesehen, die Flut. Artensterben, intensive Landwirtschaft. Begrüßen Sie als Agrarexpertin die steigende Sensibilität für Umweltthemen?
Ja, unbedingt. Ich finde es immer sehr spannend, wenn Menschen sich für das Thema Landwirtschaft interessieren. Und dazu gehören auch die Themen wie Umwelt, Schutz, Natur und Ernährung. Um mit Letzterem anzufangen, das Thema Ernährung ist mir sehr wichtig, denn es ist total wichtig zu wissen, was wir essen. Schon Hippokrates hat gesagt, das war also ein Arzt und Philosoph, lass deine Nahrung Medizin sein und deine Medizin Nahrung. Also es ist wirklich wichtig. Und wenn wir das beachten, dann brauchen wir uns auch nicht so viel Sorgen machen um die ganzen Zivilisationskrankheiten. Also wenn wir uns nur umgucken, Herz-Kreislauf, Übergewicht, Diabetes, alles diese Themen, die wären dann nicht so stark besetzt. Und ein zweiter Aspekt ist, woher die Nahrung kommt. Wenn wir also unser tägliches Brot, unser Fleisch über den halben Erdball karren und uns ist es egal, welche Saison gerade ist oder so, dann spielt das auch eine Rolle, nicht nur in Sachen Qualität und Geschmack, sondern es berührt auch Umweltthemen. Das merken wir ja nun gerade. Und weil Sie fragen, intensive Landwirtschaft, dieses Stichwort möchte ich folgendermaßen beantworten. Intensivierung bedeutet, dass heutzutage ein Landwirt ca. 113 Menschen ernährt und nicht wie vor 50 Jahren die Hälfte. Das damals, diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Arbeitskräfte freigesetzt wurden, die nun gesamtgesellschaftlich für andere Sachen zur Verfügung stehen. Das darf man nicht vergessen. Und was ist Intensivierung im eigentlichen Sinne? Intensivierung bedeutet, Intensivierung bedeutet, viel Ertrag pro Fläche, pro Tierplatz zu erreichen. Und da sind wir ganz schnell bei den Themen Produktivität, Rentabilität. Und in fast jeder Branche bei uns in Deutschland, in Europa, sind das ganz übliche Begriffe. Nur den Landwirten gestehen wir das nicht zu. Dabei ist jeder Landwirt auch ein Unternehmer und muss Gewinne machen und Steuern zahlen. Und insofern muss er dafür sorgen als Betriebsinhaber, dass sein Laden auch läuft. Und vielleicht noch ein Stichwort dazu, zum Denken, ein Denkanstoß. Viele Menschen begehren auf, wenn in ihrer Nähe ein großer Tierstall gebaut wird, um dann aber ganz locker in den nächsten Supermarkt zu gehen und sich ihr nächstes Steak zum Grillen zu kaufen. Und da muss man aber mal bedenken, warum es diese großen Einheiten braucht. Weil nämlich zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Tieren erforderlich ist, damit überhaupt eine Arbeitskraft davon leben kann. Da sind also der unternehmerische Gedanke ist dabei zu beachten. Und das ist die Ökonomie, die wir mit beachten müssen. Insofern hilft es nicht, zu fordern oder mit dem Finger zu zeigen, sondern da muss man ein Stück weiterdenken.
Ich finde es auch schön, wie Sie das erklärt haben. An sich steckt es ja auch schon in dem Wort Landwirtschaft. Also es ist ja eine Wirtschaft auch irgendwo, die betrieben wird. Dieses Jahr beginnt jetzt die neue europäische Agrarförderperiode. Der Wissens- und Informationsaustausch soll gefördert werden, der Schutz der Biodiversität und die natürlichen Ressourcen und der Klimaschutz sollen alle stärker in den Fokus rücken. Ist jetzt diese neue Förderperiode der Einstieg in eine nachhaltigere Landwirtschaft in der EU?
De facto ist es so, dass diese neue Agrarpolitik erst 2023 wirklich für die Bauern greift. Es ist so, dass sich wohl die Mitgliedstaaten dieses Jahr geeinigt haben, 2021, zu den ganzen Bedingungen. Und ja, es ist richtig, es gibt die Bestrebung, dass die Landwirtschaft immer grüner werden soll. Das sind gesellschaftliche Bestrebungen und die Landwirte müssen da irgendwie mit, weil die Zahlungen, die sie von der EU bekommen, sind existenziell, bis auf vielleicht einige auch in Gunststandorten. Das heißt also, der Landwirt ist echt gezwungen, der muss damit. So, das ist die eine Geschichte. Und das, was Sie angesprochen haben, womit Sie Nachhaltigkeit beschreiben, ja, das sind aber für mich keine neuen Themen. Wissenstransfer, okay. Biodiversität, reden wir schon seit 10 Jahren drüber. Ressourcenschutz, das sind ja alles Themen, die es bereits gibt. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht wirklich, ob das jetzt, wie nachhaltig das wird. Das hängt davon ab, wie wir das schaffen, gemeinsam dort in eine Richtung zu gehen. Solange es dann dabei bleibt, dass dann einfach nur Forderungen aufgeschrieben werden oder dass es, das muss ja in nationales Recht umgewandelt werden, dass dann also Förderprogramme entstehen, wo Bedingungen drin stehen, die an den, am Alltag des Landwirtes vorbeigehen, wird das nicht klappen. Also das geht nur miteinander und insofern ja, bin ich gespannt, was da wird. Wir werden es auch sehen.
2023 soll es dann also umgesetzt werden. Die Frage ist ja sowieso, wie schnell oder lange dauert das dann in der Landwirtschaft durchzusetzen?
Also wenn Sie dann fragen, ob das klappen kann, dann sage ich einmal ein Ja, dann, wenn wir alle an einem Strang ziehen und ein Nein, wenn die Landwirte alleine gelassen werden. Also ich kann nicht auf der einen Seite diese Forderungen aufmachen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Wir reden von den Kulturen, die wir alle so kennen, Getreide, Weizen, ein Roggen vielleicht, wenn man dunkles Brot essen, eine Zuckerrübe, den Raps fürs Rapsöl. Aber es gibt ja auch andere Kulturen, die die Landwirte anbauen können, die zum Beispiel auf den Standort auch vielleicht viel besser angepasst sind. Reden wir von einer Hanfpflanze. Der Hanf ist in aller Munde zurzeit. Oder von einem Lein. Lein, ich komme aus der Lausitz, eine super angepasste Pflanze. Ich weiß aber, wie das läuft, weil das krankt nicht daran, dass die Landwirte das nicht anbauen können. Auch die kriegen das auch noch geerntet, aber es geht um den Aufbau von geeigneten Vermarktungsstrukturen. Mhm. Unser gesamter Markt ist aufgebaut auf diesen großen, auf diesen Mainstream. Und wenn ein einzelner Landwirt, ein Betriebsinhaber sich damit rumplagen soll, nachdem er 10 Stunden auf dem Feld mit seinen dreckigen Stiefeln nach Hause kommt, der hat dann keine Energie mehr. Das wird nicht funktionieren. Also muss es dafür geeignete Modelle geben und es müssen sich genügend Leute dafür finden, die das Ziel auch haben und den Landwirt unterstützen oder die Landwirte. Und natürlich müssen die das auch selber wollen. Es muss unternehmerisch sinnvoll sein, keine Frage.
Würden Sie da sagen, dass die Amerikaner uns vielleicht da einen Schritt voraus haben? Es schwappt ja doch immer mal wieder was rüber, was ja hier zum Beispiel auch schon beheimatet war, wie zum Beispiel die Rote Beete, jetzt beispielsweise in einem Latte Macchiato, oder auch Chia oder gibt immer ganz viele Sachen, Amaranth aus Südamerika. Machen die das dann von der Vermarktung besser? Weil es gibt ja viele Sachen, die auch hier in Deutschland, wie die Lupine beispielsweise, früher schon angebaut wurden.
Ja, Lupine. Das kenne ich. Ich habe einen Freund, mit dessen Frau habe ich zusammen studiert und der hat in Mecklenburg oben Lupineis gemacht und der hat auch so ein Zentrum für diese nachwachsenden Rohstoffe, ist es ja ein Begriff dafür, ne? Also für was nicht eigentlich für die Ernährung ursprünglich gedacht war, aufgebaut, der hat das wieder eingestampft. Der Markt ist nicht da. Also das ist echt die Frage. Ich bemühe da mal so ein Anglerwort, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, dass die Leute müssen es wollen. Und dann werden da Kräfte frei. Und Rote Beete finde ich klasse. Ich staune gerade, Latte Macchiato, wächst bei mir im Garten, bei uns kommt da mein Gemüsesaft. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, ohne da Fronten aufbauen zu wollen, die Amerikaner als Vorbild zitieren, weil da kam mir zu sehr, Stichwort Chlorhühnchen oder so, kommt mir zu viel andere, wie sage ich es, Kapitalismus rüber. Das ist vielleicht nicht das, was wir in Deutschland wollen. Und man muss natürlich auch bedenken, ja, die Landwirte sind eher konventionell. Aber es gibt viele Junge, ich bin da Mitglied in so einem Abo von einem Landwirtschaftsverlag habe ich da, F3, das ist so ein Podium, wo Junge, sind halt meistens junge Landwirte, sich zusammentun und genau diese Dinge neu begucken. Das begrüße ich sehr, nur es braucht ein Stückchen mehr, damit das Fuß greift und da braucht es andere Spielregeln. Da müssen wir auch mit dem Handel reden, Und vor allen Dingen nicht übereinander, sondern miteinander. Und was mir immer ganz wichtig dabei ist, wir dürfen es echt nicht vergessen, der Landwirt als Unternehmer, es muss Ökonomie für ihn sein, sonst macht das nicht. Und damit haben wir als, wenn ich mich jetzt nicht als Agrarexpertin, sondern als ganz normale Konsumentin sehe, haben wir unsere eigene Verantwortung dabei. Wir müssen es natürlich nachfragen.
Den Beetroot Latte Macchiato und auch Turmeric, also rote Beete und Kurkuma Latte Macchiato, hatte ich damals tatsächlich in Australien gesehen. Und ich habe mir gedacht, das war damals meine Geschäftsidee, eigentlich müsste man das in Deutschland machen. Tatsächlich habe ich es ein halbes Jahr später in Deutschland gesehen. Gibt es als Pülferchen auch im Bioladen? Also kann man sich auch hier zusammenrühren?
Finde ich spannend. Ich habe nämlich selber auch rote Beete im Garten und der kommt bei mir immer in den Gemüsesaft jeden Morgen. Also da habe ich seine Stärke entdeckt. Und was Sie ansprechen, ist die Frage von Trends. Also wenn man Zukunftsforscher befragt, die reden dann über Trends. Das interessiert mich immer sehr, hat mich auch, als ich meinen Betrieb noch geführt habe, sehr interessiert. Nur, Sie müssen überlegen, wo wird das angeboten und wer fragt das nach. Wenn wir in Berlin sind oder in Hamburg, in großen Städten, Hamburg ist, glaube ich, sowieso sehr gesundheitsbewusst, habe ich jetzt mal gelernt.
Ja, gibt viele, viele Stadtteile.
Ja, und auch wenige, die rauchen, glaube ich. Also wenn wir uns das mal angucken, dann ist das ja für diese Millionen Menschen und ein Teil davon ja okay. Aber wenn du ein Landwirt bist und auf dem flachen Land arbeitest, bist du angewiesen auf die Struktur, die da ist. Und da machen wir uns nichts vor. Das dauert, bis solche Trends, wenn überhaupt mal, überschwappen. Also das muss ein Bedarf entstehen. Mhm. Und ohne diesen Bedarf entwickelt sich kein Markt. Und dann kann auch ein Landwirt nicht sich darauf einstellen. Weil, das dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen, Landwirtschaft bedeutet, in Zyklen zu arbeiten. Also ich habe immer mal diesen Witz gemacht. Kennen Sie den? Die vier Hauptfeinde des Bauern? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also, aber Spaß beiseite. Der Landwirt arbeitet unter freiem Himmel und mit der Natur. Und wenn der eine Saison verpasst hat, wenn der Anbau nicht geklappt hat, dann muss er ein Jahr warten. Mhm. Wir sind ja nicht in solchen Gunststandorten, wo mehrere Ernten möglich sind. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist Risiko für einen Landwirt. Er muss also viel einsetzen. Landwirtschaft bedeutet auch viel Energieeinsatz. Und die Gewinnmargen sind eh schon kaum da, also jo, da ist er. Und dann ist er eh noch etwas konventionell aufgestellt in der Branche. Das muss dann schon richtig verlockend sein und wirklich funktionieren. Das braucht also Geschäftsmodelle, wie in einer ganz normalen Wirtschaft braucht es Geschäftsmodelle. Und wenn es genug gibt davon, die das nachfragen und Investoren bereit sind, da ihr Geld reinzugeben, dann wird das auch klappen.
Ja, Sie hatten das ja auch eben gerade schon angesprochen, dass teilweise auch einige Landwirte neben vielen Dingen auch konservativ sind. Das heißt, manche Landwirte oder viele fühlen sich vielleicht auch bei der Debatte, nachhaltiger zu arbeiten, nachhaltige Landwirtschaft durchzuführen, übergangen und vielleicht auch dämonisiert, was eben teilweise auch zu heftigen Widerständen führt. Wie lässt sich das da konstruktiv in den Austausch gehen?
Ich pflege dann immer zu sagen, in den Schuhen des anderen zu gehen. Das hilft nämlich, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und wenn ich einen anderen Blickwinkel habe, dann sehe ich, wo es klemmt. Und dann kann ich auch mit ihm reden. Und um noch ein Bild vielleicht zu bemühen, auf die Insel des anderen zu gehen, die Insel des anderen zu betreten. Also Kommunikation findet nur dort statt, wo wir ein Stück von dem anderen auf die Insel, auf sein Sichtfeld des anderen betreten. Und dann können wir auch wissen, dann lernen wir ihn kennen und nur so funktioniert das. Und hier haben die Medien auch eine starke Verantwortung aus meiner Sicht. Also wir brauchen geeignete Plattformen, wo wir in der Gesellschaft diesen Diskurs führen können. Wo gibt es denn das? Also Stichwort Bad News. Es ist schade, wenn die Landwirtschaft es immer nur schafft, durch Bad News, durch schlechte Nachrichten in den Fokus zu geraten. Da wünschte ich mir wirklich viel mehr miteinander reden statt übereinander. Also da dürfen wir ruhig auch kreativ sein. Und natürlich, meine Berufskollegen, die Landwirte, die dürfen auch mehr über sich reden. Das ist jetzt auch nicht gerade das ihr Lieblingsthema, wenn sie dann vom Feld oder aus dem Stall kommen und dann sollen sie sich noch positionieren. Na klar, aber wie soll es anders gehen, wenn wir nicht miteinander reden?
Sie beraten als Agrarexpertin NGOs und Regierungsorganisationen. Was sind die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?
Ich sehe mich als Brückenbauerin zwischen der Gesellschaft, der Politik und der Landwirtschaft. Und ich fasse das immer gerne in drei Überschriften zusammen. Das sind also Dienstleistungen, die ich anbiete. Die erste Dienstleistung ist, die nenne ich Expertin in Aktion. Das heißt, Sie suchen jemanden, der weiß, wie Landwirte ticken, der sofort erkennt, woran Förderprogramme scheitern können, der was mit oder über die Landwirtschaft mit den Landwirten machen will, soll oder muss. Vielleicht kann ich das so ausdrücken. Und da komme ich gerne in Gremien, ich arbeite gerne in Gremien mit und ich bringe meine Expertise als Person mit und arbeite da gerne mit. Das ist ein Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist, nenne ich Analyse und Feedback. Das ist eher eine schriftliche Arbeit. Also Sie planen Projekte in der Landwirtschaft, auf landwirtschaftlichen Flächen, in der Förderpolitik, wie auch immer. Und ich gebe Ihnen gerne meine Analyse und mein schriftliches Feedback dazu. Vielleicht kann ich das so beschreiben, genau. Und das Dritte ist, da bin ich als Sprecherin unterwegs, als Speakerin. Ich habe sehr viel Erfahrung aus meiner Zeit im Sächsischen Landesbauernverband als Vizepräsidentin. Und ich kann authentisch erzählen, wie der Alltag eines Landwirts aussieht. Und ich gebe auch da Interviews, ich habe in Zeitschriften geschrieben, also diese Art. Also ich kann es vielleicht zusammenfassen, ich gebe einfach gern meinen Senf dazu. Ich möchte gern meinen Senf dazu geben, sinnstiftend und nützlich, das ist es. Und ich glaube, mit 25 Jahren Berufserfahrung in der Führung in der ostdeutschen Landwirtschaft, da weiß ich einiges. Und ich komme aus der Lausitz, da ist es nicht so, dass, wenn man da nicht vergisst zu sehen, dass man da immer erntet. Also das sind schon Herausforderungen. Und da bin ich dran gewachsen und ich habe erfolgreich dieses Unternehmen geführt. Und diese Expertise möchte ich gern weitergeben.
Auf jeden Fall haben Sie da natürlich ein starkes Wissen. Das merkt man auch aus den letzten 25 Jahren und Ihre verschiedenen Säulen, wo Sie tätig sind. Und Agrarreformen sorgen ja auch für häufige Diskussionen und eine starke Polarisierung. Was sagen Sie denn als Expertin? Wie lässt sich ein Umfeld für offenen Austausch und Experimentierfreude schaffen?
Stellen Sie sich mal vor, in Ihrer Branche gibt es Veränderungen. Sie werden darüber informiert. Sie wissen dann also, dass sich tiefgreifend was in Ihrem Portemonnaie ändern könnte, in Ihren Lebensumständen. Und dann werden Sie alleingelassen, Sie erfahren nichts mehr und werden dann konfrontiert mit dem, was sich andere Leute für Sie ausgedacht haben. Wie fühlen Sie sich dabei?
Ja, übergangen und hilflos.
So fühlen sich Landwirte, weil die Landwirte geben ihr Bestes jeden Tag und sie sind in dem ökonomischen Konstrukt gefangen. Und was man daran ändern könnte, wir könnten zum Beispiel mal darüber nachdenken, wie wir das Thema Landwirtschaft und auch Ernährung, das liegt mir sehr am Herzen, das werden Sie merken, schon den Kindern nahebringen kann. Warum nicht mal in der Schule schon wirklich Themen wie Ernährung und Landwirtschaft richtig als Unterrichtsfach einbringen? Oder in der medizinischen Ausbildung, meines Wissens, lernen künftige Ärzte nicht so sehr viel über den Zusammenhang zwischen Nahrung und Gesundheit. Also das sind Themen, die dürften wirklich stärker in den Fokus gerückt werden. Allgemein das Thema Landwirtschaft. Die Landwirtschaft sollte aus meiner Sicht mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden, weil sie einfach so viele Themen auch berührt. Und es ist so, so fühlt es zumindest ein Landwirt, dass aufgrund der Tatsache, dass die Menschen alle essen, sie sich irgendwie automatisch auch als Experten fühlen und natürlich dann auch ihre Meinung kundtun und das dann in Politik einfließen lassen und in Bad News und wie auch immer. Also daraus resultiert die Expertise noch nicht. Also man muss sich dann schon damit beschäftigen. Und wenn ich zum Beispiel mit meinem Unternehmen mich jetzt kategorisieren will oder so, egal wo, und ich suche für mich eine Branche raus oder einen Bereich, Landwirtschaft kommt nicht vor, gibt's nicht. Also, dabei ist das ein großer Bereich. Und nur weil immer weniger Menschen in dem Zweig arbeiten, ist er deswegen nicht weniger bedeutsam. Das ist ja wieder die Effektivitätsfrage. Ja, und da dürfen wir wirklich kreativ sein und uns neue Plattformen ausdenken. Und zum Thema Experimentierfreude, was Sie angesprochen haben, Da muss es auch eine Fehlerkultur geben. Denn wenn es das nicht gibt, dann trauen sich die Leute nicht. Dann trauen sich die Landwirte nicht. Also experimentieren bedeutet, ich muss auch Fehler machen dürfen. Dürfen wir das?
Das ist eine große Frage, die sich generell, finde ich, in der deutschen Kultur oft stellt. Also wir haben eine sehr schwache Fehlerkultur. Würde ich sagen, wie ist denn die andere Seite aber bei der Experimentierfreudigkeit der Landwirte? Sind die denn offen zu experimentieren?
Ja, okay, da haben wir den Pferdefuß. Also ich bin jahrelang fast dran verzweifelt, dass viele meiner Berufskollegen sehr konventionell sind und einfach auch immer nur das machen wollen, was sie schon kennen. Also und das hat zwei Aspekte. Erstens, ich glaube, das hat mal Albert Einstein gesagt, immer das Gleiche zu tun und zu erwarten, dass sich was ändert, das ist eine Form von Wahnsinn für ihn. Mhm. Das würde ich auch so sehen. Und es hat den zweiten Aspekt, wenn ich immer nur das Gleiche mache, dann fokussiere ich mich mit meiner Energie immer nur auf das Alte, dann kann nichts Neues entstehen. Ich muss also raus aus dem Hamsterrad und muss bereit sein, neu zu denken. Und das ist eine Hausaufgabe, die ich meinen Kollegen wirklich mitgebe. Also ich bin da echt auch leidgeprüft. Also gerade, also da, meine Kreativität ist da oft ins Stocken gekommen. Und aber nur so kann Neues entstehen.
Also beide Seiten dürfen mitdenken, kreativ sein. Und wir brauchen eine größere Fehlerkultur. Und dann schauen wir, was die Jahre nach 2023 bringen und wohin es sich bewegt. Vielen Dank.